Schluss mit Insta und Snapchat. Auch deutsche Regierung schließt Social Media Verbot nicht aus. Israels Samson-Doktrin, der Plan für die Apokalypse. Und schon wieder Bundeswehrflugzeug im Nahen Osten. Militärhistoriker warnt, wenn Deutschland israelische Jets auftankt, muss Merz ins Gefängnis. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Die Debatte um ein Verbot sozialer Medien für Jugendliche nimmt nun auch in Deutschland deutlich Fahrt auf. Bei der gestrigen Bundespressekonferenz sprach sich ein Vertreter des Justizministeriums für ein solches Verbot aus. Wörtlich erklärte er, die Justizministerin ist offen für diese Idee und befürwortet eine Prüfung. Auch das Bundesbildungsministerium zeigte sich gesprächsbereit. Unterstützung vom Justizressort sei bereits angeboten worden. Besonders deutlich wurde CDU-Bildungsministerin Karin Prien. Im Interview mit dem Deutschlandfunk brachte sie eine Altersgrenze von 14 Jahren ins Spiel. In auffälliger Klarheit wurde betont, dass über eine solche Regelung in Berlin und nicht in Brüssel entschieden werden müsse. Beobachter werten das als klares Signal. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen offenbar schon längst. Ist die digitale Identität nur die Vorstufe für die Abschaffung der Anonymität im Netz? Genau darauf scheint Österreich aktuell zuzusteuern, offiziell unter dem Vorwand, die Wirtschaft zu fördern. Beim sogenannten Wirtschaftsgipfel im Bundeskanzleramt am Dienstag wurde die ID Austria als Schlüssel zur digitalen Zukunft gefeiert. In einer offiziellen Aussendung ist von den Chancen und Potenzialen digitaler Identität die Rede. Tatsächlich geht es um weit mehr. Die ID Austria soll zur Brücke für die geplante EU-Wallet werden, einem zentralistischen digitalen Identitätsnachweis für alle EU-Bürger. Besonders brisant? Laut Pressemeldung müssen sich auch die sehr großen Online-Plattformen im Rahmen des Digital Services Act auf die ID-Pflicht vorbereiten. Mit anderen Worten, der Zugang zu Facebook, Instagram oder TikTok könnte bald nur noch mit digitalem Ausweis möglich sein. Das passt auffällig zur aktuellen Debatte über eine Altersverifikation für Kinder und Jugendliche unter 16. Auch sie sollen aus sozialen Netzwerken ausgeschlossen werden, überprüft über die ID Austria. Datenschützer und Bürgerrechter schlagen Alarm. Der Staat rüstet zur Totalüberwachung. Und das könnte erst der Anfang sein. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer ordnet die beunruhigenden Entwicklungen für Sie direkt aus Wien ein.
Seit 108 Tagen ist die neue Bundesregierung in Österreich im Amt. Und sie hat in diesem kurzen Zeitraum bereits ganze Arbeit geleistet. Zumindest aus der Sicht der Globalisten in Brüssel und deren Agenda. Der gestrige Mittwoch markierte diesbezüglich einen ersten Höhepunkt. Denn da wurden hier hinter mir im Bundeskanzleramt gleich 3 Beschlüsse gefasst, die den Weg in den digitalen Spitzelstaat ebnen sollen. Die Messenger-Überwachung für sogenannte Staats- und Verfassungsgefährder, eine massive Verschärfung des Waffenrechts mit zahlreichen Schlupflöchern für politischen Missbrauch sowie drittens die Abschaffung der Anonymität im Netz durch eine verpflichtende Altersfeststellung mittels digitaler Identität. Ich habe im März bereits davor gewarnt. Mag die Austro-Ampel nach außen hin noch so lächerlich wirken, nach innen kennt sie kein Pardon, wenn es darum geht, die Befehle aus Brüssel umzusetzen. Denn dieser Instanz haben sie letztlich alles zu verdanken. Ihren Posten, ihren Einfluss, ihre Macht und schließlich auch ihre wirtschaftliche Existenz. Und genau deshalb sägen Stocker, Babler und Meindl-Reisinger Schritt für Schritt an der Freiheit und Souveränität der Österreicher. Das Ziel dahinter ist klar, bis 2029 will Ursula von der Leyen eine lückenlose EU-Diktatur schaffen. Und die österreichische Regierung hat in den letzten Monaten bewiesen, dass sie ihr dabei willfährig zur Hand geht. Doch ob die Globalisten ihr Ziel tatsächlich erreichen, ist letztlich von uns abhängig. Von uns und unserem Widerstand.
Mehr zu diesen besorgniserregenden Entwicklungen in Österreich gibt es heute auch noch im Interview des Tages, gleich in dieser Sendung. Nicht nur die Debatte über Social-Media-Verbote und der zunehmende Zwang zur ID Austria zeigen, in der gesamten EU entlarvt sich das System als Überwachungs- und Unterdrückungskartell. Selten war es so leicht, ins Visier von Repressionsorganen zu geraten. Doch welche Auswirkungen hat dieser ständige Druck auf Menschen, die sich aktiv den Plänen der Globalisten widersetzen? Dieser Frage widmet sich das neueste Projekt des Alternativ-WEF, das Freiheitsbarometer. Die vollständig anonyme Umfrage soll aufzeigen, warum Menschen gegen den Great Reset aktiv werden und wie es ihnen dabei ergeht. Ziel ist es, neue Wege für gesellschaftliches Engagement sichtbarer und zugänglicher zu machen. Mit beachtlichem Erfolg. Bei Redaktionsschluss hatten sich bereits über 10.000 Personen an der Studie beteiligt. Die Teilnahme am diesjährigen Christopher Street Day, abgekürzt CSD, sorgt für Spannungen innerhalb der Berliner Landespolitik. Wie Auf1 auf Nachfrage erfuhr, wird das Berliner Abgeordnetenhaus beim CSD nicht offiziell vertreten sein. Ein Sprecher von Parlamentspräsidentin Cornelia Seibelt erklärte wörtlich: Seitens des Abgeordnetenhauses von Berlin wird keine offizielle Teilnahme erfolgen. Dabei ist auffallend, Seibelt gehört der CDU an, also der gleichen Partei wie Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner. Doch dieser verfolgt eine ganz andere Linie. In der jüngsten Senatssitzung kündigte Wegner seine Teilnahme ausdrücklich an und nannte den CSD eine sehr bedeutsame Veranstaltung in unserer Stadt. Der Konflikt zeigt, auch in der Berliner CDU gehen die Meinungen zur Regenbogenagenda deutlich auseinander. Zuvor hatte bereits die Verwaltung des Bundestages ihre Teilnahme am CSD abgesagt. Heute Mittag war er wieder am Himmel über Jordanien zu sehen. Der Airbus A400 der deutschen Luftwaffe. Dies belegen aktuelle Daten der Plattform Flightradar24. Bereits vor Tagen war die Maschine in Verdacht geraten, israelische Kampfjets für einen Angriff auf den Iran betankt zu haben. Das Bundesverteidigungsministerium bestreitet eine Beteiligung am Kriegsgeschehen. Doch Beobachter fragen sich, warum fliegt die Bundeswehr überhaupt in dieser hochexplosiven Lage so nahe entlang der Front? Die Situation im Nahen Osten spitzt sich minütlich zu. US-Medien berichten, Präsident Donald Trump habe den Angriffsplan auf den Iran bereits freigegeben. Lediglich der endgültige Befehl zum Kriegseintritt stehe noch aus. In der Nähe von Washington sei das sogenannte Weltuntergangsflugzeug gelandet. Eine fliegende Kommandozentrale für den nuklearen Ernstfall. In den Golfstaaten wächst unterdessen die Nervosität. Teheran soll bereits Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte in der Region vorbereiten. Damit könnten auch arabische Nachbarstaaten ungewollt in das Inferno hineingezogen werden. Israel wiederum macht keinen Hehl mehr aus seinen Zielen. Premierminister Netanyahu kündigte an, den iranischen obersten Führer Ali Khamenei liquidieren zu wollen. Und der Iran? Aus Teheran dringen kaum noch Informationen nach außen. Seit dem Morgen sind Internet- und Telefonverbindungen weitgehend unterbrochen. Lediglich die halboffizielle Nachrichtenagentur MEA sendet noch. Laut ihr gäbe es letzte diplomatische Bemühungen zur Deeskalation. Doch die meisten Beobachter sind sich einig. Der Kriegseintritt der USA steht unmittelbar bevor. Vielleicht sind es nur noch Stunden, bis die USA in den Krieg gegen den Iran eingreifen. Heute Abend läuft ein zweitägiges Ultimatum ab, das US-Präsident Donald Trump der Führung in Teheran gesetzt hat. Mehrfach hatte er betont, er erwarte eine bedingungslose Kapitulation. Weiteren Zündstoff liefern die Berichte über einen angeblichen Angriff auf ein Krankenhaus in der Negev-Wüste. Israel macht den Iran verantwortlich, doch der bestreitet jede Beteiligung. Beobachter vermuten, die Meldung könnte gezielt lanciert worden sein, um Trump emotional weiter unter Druck zu setzen. Und mit jeder Eskalationsstufe wächst die Angst vor dem Schlimmsten, dem Einsatz von Atomwaffen. Israel verfügt nach Einschätzung von Fachleuten über rund 90 Nuklearsprengköpfe. Und deren Einsatz, so sagt es Militärhistoriker Peter Feist im Auf1-Interview, sei längst vorbereitet.
Es gibt die Samsung-Doktrin, auch die wird ja von Israel offiziell bezweifelt, die aussagt, dass wenn das jüdische Volk noch einmal in die Gefahr eines Holocaust kommt, dass dann mit allen Mitteln die Nachbarstaaten zerstört werden. Das ist, lernen die Kinder in der Schule, nennt sich Samsung-Doktrin. Solange Israel nicht existenziell gefährdet ist, denke ich, werden sie keine Atomwaffen einsetzen. Aber das kann ja sehr schnell gehen. Das ist ein kleines Land. Wenn die Iraner genug Raketen auf wichtige Ziele steuern, kann das sehr schnell technische Probleme geben mit der Energieversorgung, mit der Nahrungsmittelversorgung. Und dann kann bei der jetzigen Regierung durchaus ein durchgeknallter Rechner Atomwaffenbefehl geben. Ich denke aber dann nur taktische Atomwaffen.
Unklar ist weiterhin, wie sich die deutsche Bundesregierung bei einer Kriegsausweitung verhalten würde. Kanzler Friedrich Merz betont, Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson. Sollte sich Berlin an dem Konflikt beteiligen, etwa durch die Luftbetankung israelischer Jets, wäre dies laut Feist die Beteiligung an einem Angriffskrieg und damit strafbar.
Die Merz-Regierung wird sich sicher solidarisch an die Seite der Israelis stellen. Aber wie das praktisch aussehen soll, weiß man nicht. Und es gibt ja jetzt diese Gerüchte, dass ein Transall-Tankflugzeug der israelischen Luftwaffe bei der Auftankung ihrer Flieger nach Iran hilft. Wenn das wahr ist, wäre das völkerrechtswidrig. Und es wäre die Beteiligung an einem Angriffskrieg. Und damit müsste die Merz-Regierung ins Gefängnis nach geltender Rechtslage.
Die deutsche Bundesregierung hat im Iran-Krieg längst Position bezogen und stellt sich hinter Israel. Kanzler Friedrich Merz nannte dessen Angriffe, so wörtlich, die Drecksarbeit, die Israel auch für Deutschland erledige. Aus der AfD hingegen war zum Krieg bislang wenig zu hören. Bis jetzt. Am Mittwoch meldete sich Thüringens Landesvorsitzender Björn Höcke im Landtag zu Wort. In seiner Rede forderte er eine eigenständige außenpolitische Linie, orientiert am deutschen Interesse, frei von einseitiger Parteinahme.
Ich habe keinen israelischen, keinen palästinensischen, keinen iranischen. Ich habe einen deutschen Standpunkt zu formulieren. Es geht immer um Interessenpolitik. Es geht um die Steigerung der wirtschaftlichen Potenz unserer Nation. Es geht um Grenzschließung und Remigration. Es geht darum, die Souveränität Deutschlands zurückzugewinnen. Es geht darum, geschichtspolitisch nicht mehr erpressbar zu sein und nicht in Konflikte hineingezogen zu werden, die nicht unsere sind. Deutschland braucht Handlungsspielraum. Deutschland muss im deutschen Interesse entscheiden können. Nicht pauschal, nicht historisch und moralpolitisch befangen, sondern im Hier und Jetzt. Diese Entscheidung kann auch bedeuten, dass man in einem Krieg keinen Standpunkt bezieht. Denn nicht jeder Krieg ist der eigene und manchmal ist jede Seite die falsche.
Auch die Bundesvorsitzenden der AfD haben sich inzwischen zum Krieg zwischen Israel und dem Iran geäußert. In einer gemeinsamen Erklärung fordern Alice Weidel und Tino Chrupalla von beiden Seiten Zurückhaltung. Wörtlich heißt es, wir rufen die Kriegsparteien zur Mäßigung auf und hoffen, dass die USA nicht in den Krieg eintreten müssen. Für Irritation sorgte dabei vor allem der zweite Teil des Satzes. Denn die Formulierung lässt offen, ob die AfD-Spitze den USA womöglich ein natürliches Interventionsrecht zuspricht oder gar eine Pflicht zur Einmischung zugestehen. Wie stehen Europas rechte Parteien zum Krieg zwischen Israel und dem Iran? Auch hier zeigt sich, ähnlich wie in den USA, ein Riss durch das Lager der Nationalkonservativen. So unterstützt Eric Zemmour, Vorsitzender der französischen Partei Reconquête, offen den israelischen Angriff. In einem Interview zog er einen historischen Vergleich. Die Situation erinnere ihn an die 1930er Jahre. Damals, so Zemmour, hätte Frankreich Hitler stoppen können, bevor er zu mächtig wurde. Ganz anders klingt das aus Bulgarien. Die Partei Wiedergeburt warnt eindringlich vor einer Katastrophe. Wir befürchten ernsthaft eine nukleare Eskalation. Deshalb vertreten wir die klare Position, dass Israel seine Aggression gegen den Iran beenden muss. Die Politik des Netanyahu-Regimes stellt eine ernsthafte Gefahr für das Schicksal der gesamten Menschheit dar. Mehrere weitere patriotische Parteien aus Europa haben eine entsprechende Anfrage von auf 1 bis Redaktionsschluss nicht beantwortet. Die Welt steht Kopf und verlässliche Informationen sind heute wichtiger denn je. Nur wer Zugang zu kritischen Analysen hat, kann die Propaganda der Mächtigen durchschauen. Und genau deshalb gibt es auf 1. Doch unsere Arbeit ist nur mit Ihrer Hilfe möglich. Unterstützen Sie freien und unabhängigen Journalismus. Wie? Das erfahren Sie unter www.auf1.de. www.auf1.tv/unterstützen. Es ist ein politischer Paukenschlag aus Pressburg. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat öffentlich einen möglichen Austritt seines Landes aus der NATO angedeutet. In einem Facebook-Post kritisierte Fico die massiven Kosten der von der NATO geforderten Aufrüstung. Für die Slowakei bedeutet das rund 7 Milliarden Euro, eine gigantische Summe für das kleine Land. Ein Verbleib in der NATO sei aus Ficos Sicht nur tragbar, wenn die Slowakei selbst bestimmen könne, in welche Projekte sie investiere. Als Beispiel nannte er Projekte wie den Bau von Krankenhäusern und Straßen, die sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden könnten. Beobachter werten die Äußerung als Teil einer Kraftprobe mit der NATO-Spitze. Denn Fico hat sich in der Vergangenheit bereits klar gegen Waffenlieferung an die Ukraine positioniert und die Militärhilfe komplett eingestellt. In Österreich schlagen Datenschützer und die Opposition Alarm. Die drohende Messenger-Überwachung stelle eine massive Gefahr für die Privatsphäre aller Bürger dar. Warum sie außerdem als Mittel taugt, um politisch unliebsame Kritiker zu bespitzeln, bespreche ich nun mit dem FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Dahmann. Herr Dahmann, die österreichische Bundesregierung hat sich, für manche durchaus überraschend, jetzt doch auf die sogenannte Messenger-Überwachung einigen können. Die FPÖ nimmt das zum Anlass, um von einem schwarzen Tag für die Freiheit zu sprechen. Warum?
Ja, weil heute ein riesiger Schritt in Richtung Überwachungsstaat und Bürgerbespitzelungsstaat in Gang gesetzt wurde. Und ich sehe es auch so, dass es nicht nur für viele, sondern mich inkludiert überraschend war, wie schnell man sich nunmehr einig war. Denn die NEOS haben ja gerade erst vor 2 Wochen noch lautstark kommuniziert, dieser Entwurf des Herrn ÖVP-Innenminister Kahner ist verfassungswidrig. Ja? Und jetzt sind sie schneller umgefallen, als man Meindl-Reisinger sagen kann. Ja? Und da stellt sich die Frage, und ich glaube, diese ist durchaus berechtigt, mit welchem Deal hat man die Zustimmung der NEOS erkauft. Und das für eine Maßnahme, die sich eindeutig in dieser vorliegenden Form gegen das gesamte österreichische Volk richtet. Kommuniziert wird von der ÖVP zwar, ja, wir wollen ja den Islam, den radikalen Islam bekämpfen. Und genau der Islamismus, der radikale Islam, Islam, diese Begriffe sind mit keinem Wort in diesem Entwurf benannt. Ja, sehr wohl aber, dass man gegen staatsgefährdende Personen, verfassungsgefährdende Personen vorgehen will. Und wenn man sich nun in Erinnerung ruft, wie die ÖVP im Zuge der Corona-Maßnahmenpolitik gegen das eigene Volk agitiert hat, wie sie damals unsere Bürger, die zu Recht auf die Straße gegangen sind, um regierungskritisch für Freiheit und Grundrechte aufzutreten, wie man seitens der ÖVP diese damals benannt hat als Staatsgefährder, ja, dann ist der Schluss nicht so fern, dass die ÖVP sich hier ein Instrument, ein Werkzeug schafft, um in weiterer Folge selbst zu wählen, wer ist ein Staatsgefährder, wer wird uns als Regierungskritiker zu kritisch, weil wir sind die Regierung, wir sind Teil der Regierung, wir stellen den Kanzler und jetzt sage ich einmal, so wie sie sich aufführen, wir sind der Staat. Ja? Und wer uns kritisiert, kritisiert nicht nur die ÖVP, sondern den Staat. Und deswegen gehen wir gegen diese Personen vor. Ja? Und wie gesagt, die eigentliche Intention, die immer wieder von der Regierung kommuniziert wird, ist ja, zumindest nach außen getragen, den radikalen Islam bekämpfen zu wollen. Nunmehr aber über technische Maßnahmen ein Instrument zu schaffen, um auf alle Mobiltelefone unserer Staatsbürger zuzugreifen und nicht nur, wie es heißt, die Messenger-Überwachung an und für sich bis in den privatesten Intimbereich hinein überwachen zu können, sondern laut technischen Experten den gesamten Informationsstand des jeweiligen Mobiltelefones mit übermittelt zu bekommen. Ja? Da muss man sich einmal vorstellen, was das heißt für jeden einzelnen Staatsbürger hier pauschal vorverurteilt, pauschal kriminalisiert zu werden, weil man an sich in die Ziehung kommt, hier dieser Messenger-Überwachung nach ÖVP-Überwachungsfantasien ausgeliefert zu werden.
Gleichzeitig wurde heute auch eine massive Verschärfung des Waffenrechts beschlossen und erste etwas konkretere Maßnahmen angekündigt. Wie beurteilt denn die FPÖ diese Pläne?
Ja, Sie sagen es, sie sind etwas konkreter. Ja? Sie sind aber noch nicht konkret genug, um eine endgültige Analyse auch seitens der Freiheitlichen hier festzumachen. Fakt ist, dass wir sehr klar auch in den letzten Tagen kommuniziert haben, dass es, wenn wir hier schon etwas im Waffenrecht verändern, Verbesserungen geben muss. Ja? Vernünftige Verbesserungen, werthaltige Verbesserungen, die einen Nutzen haben für unser Land, für unsere Bürger und die auch für Legalwaffenbesitzer, muss man ja auch dazu sagen, nachvollziehbar sind. Und gleichzeitig habe ich aber auch im Zuge der Plenardebatte unterstrichen, dass es niemanden etwas bringt, nur schnell Entscheidungen herbeiführen zu wollen, gleichzeitig aber darauf zu vergessen, dass es eben diese Werthaltigkeit und Vernunft bei dieser Entscheidung gibt. Und mir kommt es jetzt so vor, oder uns Freiheitlichen kommt es so vor, dass man einfach als Bundesregierung schnell irgendwas hat verkaufen müssen. Und deswegen bereits am Montag angekündigt hat, am Mittwoch alles Mögliche im Ministerrat beschließen zu wollen. Und gestern habe ich ein bisschen schlau gemacht, in den Parlamentsreihen des Nationalrates, ist mir bestätigt worden, dass es nicht einmal Gespräche gegeben hatte zwischen ÖVP und SPÖ, aber am Montag schon alles angekündigt worden ist. Und diese Schlagzeilenpolitik, diese Showpolitik der Bundesregierung, insbesondere nach diesem fatalen Anschlag in Graz, ja, ist meines Erachtens, ich sage es einmal jetzt höchstpersönlich, für mich als Staatsbürger in der Vorgehensweise schändlich.
Zukünftig soll es auch strengere Regeln für die Nutzung sozialer Medien durch Kinder und Jugendliche geben. Dafür soll möglicherweise eine Altersbeschränkung eingeführt werden. Denken Sie, dass es zu diesem Schritt kommen wird? Und wenn ja, wie beurteilen Sie das? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ja zuletzt eine EU-weite Einführung einer solchen Altersgrenze gefordert.
Naja, nach den mir zur Verfügung stehenden medialen Informationen haben ja bereits mehrere Vertreter der österreichischen Bundesregierung Gefallen an diesem Verbot bis 16 gefunden. Ja? Also ist es an sich aufgelegt, dass wenn sich die Parteien ÖVP, SPÖ und NEOS bereits in diese Richtung geäußert haben, dass sie schon an irgendeinem gesetzlichen Konstrukt basteln. Ja? Ich bin nur gespannt, und das sage ich jetzt nicht nur als Politiker und Sicherheitssprecher, sondern als Vater zweier Söhne, ja? Wie sie in der Lebensrealität dieses Verbot umsetzen und kontrollieren wollen. Da bin ich wirklich gespannt, ja? Mit welchen Konsequenzen? Ja, man kann ja nicht dauernd neue Verbote erfinden, um einfach wieder irgendetwas kommuniziert zu haben nach außen und sich drüber nicht Gedanken gemacht haben, wie das technisch nachvollziehbar sein soll, dass wurscht auf welcher Plattform, Handy, Tablet, Computer, Internetcafé, dort und da, all diese Maßnahmen dazu führen, dass ein unter 16-Jähriger zu nichts mehr kommt im Social-Media-Bereich, ja. Ich kann es mir derzeit technisch nicht vorstellen, ja, wie das gehen soll.
Um hier kurz einzuhaken, in Frankreich wird dafür bereits über den Einsatz von Gesichtsscannern diskutiert. In Österreich will man dafür die ID Austria, also die digitale Identität, einsetzen. Kritiker warnen deshalb auch vor einem Einfallstor für weitere Überwachung. Würden Sie sich dieser Kritik anschließen?
Ja, natürlich ist das auch ein nicht wegzuwischender ein Gedanke, der einem dabei kommen kann, weil natürlich du wieder einen Punkt mehr neben dieser Messenger-Überwachung zusätzlich hast, um Bürger und deren Nutzungsverhalten im Internet zu steuern. Ja? Selbst wenn es um junge Bürger geht. Und jetzt reden alle von politischer Bildung, die auch schon in der Unterstufe anfangen soll, nicht erst in der Oberstufe. Und zur politischen Bildung gehört meines Erachtens aber auch dazu, sich selbst Informationen zu besorgen. ja, nicht nur aufs Auge drücken zu lassen, sondern zu recherchieren. Ich habe das bei vielen Schuldiskussionen schon gesagt. Lasst euch nicht alles vorformuliert durch irgendein Medium abdrucken, ja, sondern recherchiert klare Positionen. Selbst wenn es eine Einzelposition einer Partei ist, aber es hindert da ja niemand dann daran, die nächste Position der anderen Partei dem gegenüberzustellen. Und viele Meinungen werden heutzutage natürlich auch über Social Media ausgetauscht. Und dann kann man sich auch diese zu Nutzen machen, um einen Teil seiner eigenen Meinung damit abzustimmen. Also es ist ja nicht alles in Social Media nur brandgefährlich. Ja, ich betone auch als Vater, es gibt dort halt auch viel Müll. Ja, um das einmal so zu sagen, und Personen bis hin zu irgendwelchen Hasspredigern, die dort nichts verloren haben, was mich dazu bringen wird, wo bleibt das Verbotsgesetz gegen den politischen Islam, weil dann könnte man genau das unterbinden, aber das will ja die Bundesregierung nicht. Aber in dem Bereich hat man, glaube ich, sehr voreilig etwas angekündigt, ohne darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet.
Herr Dahmann, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Der Spiegel warnt mal wieder, dieses Mal allerdings nicht vor Corona oder Putin, sondern vor dem iranischen Atomprogramm. In der Überschrift heißt es dramatisch, Zitat, Iran steht offenbar kurz vor Bau einer Atombombe. Doch bevor Sie jetzt den nächsten Bunker aufsuchen, können wir Ihnen Entwarnung geben. Der reißerische Artikel stammt bereits aus dem Jahr 2003. Die Propaganda indessen hat sich bis heute kaum verändert. Glaubt man also den Systemmedien, steht Teheran seit inzwischen 22 Jahren kurz vor der Fertigstellung der Bombe. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.